Hallo und herzlich willkommen. Also im Urlaub, da entdeckt man dann doch oft, dass man irgendwas zu Hause vergessen hat, was man unbedingt mitnehmen wollte. Und heute will Magnus uns noch ganz viel Dinge mehr sagen, über die wir uns ärgern können, weil wir sie nicht dabei haben. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich freue mich, dass du angetreten bist, jeder Spontanität beim Verreisen jetzt aber so richtig den Garaus zu machen.
Ja gut, aber dem liegt auch eine Erfahrung zugrunde, nämlich die, dass ich im Urlaub häufig von Leuten angesprochen werde, die dann sagen, sag mal, du bist doch Arzt, was soll ich tun? Oder hast du das und das zufällig dabei? Oder hast du einen Rezeptblock und kannst mir das und das verschreiben? Oder kannst du in die Apotheke gehen und mir das und das kaufen? Das ist grundsätzlich ja erstmal auch ganz verständlich und nicht schlimm. Nur wenn die Leute dann nach Dingen fragen, die sie zu Hause sogar regelmäßig einnehmen, dann kommt manchmal die Aussage, ja, unser Gepäck kam zu spät. Und das ist natürlich dann wirklich echt ein Anfängerfehler, solche Sachen dann wirklich in den Koffer zu tun und nicht ins Handgepäck zu tun, weil die Koffer verschwinden.
Meine Medizin ist grundsätzlich bei mir im Handgepäck. Immer. Selbst Sachen, die ich nicht irgendwie jeden Tag einnehmen müsste oder so. Einfach weil, hey, das ist ja in der Regel keine ganze Batterie, sondern geht ja auch in eine durchsichtige kleine Tasche und dann hat man das griffbereit.
Also zunächst einmal, ja, sollte man genauso machen. Ich habe einmal einen recht blöden Fehler gemacht. Ich war in Kenia in einer Klinik. Das habe ich auch irgendwann schon mal im Podcast erzählt. Passt aber hier recht gut.
Also soweit nicht der Fehler. Das war eine bewusste Entscheidung, in der Klinik in Kenia zu sein.
Oh ja, das war ein Malaria-Gebiet. Das war bekannt. Mhm. Und insofern habe ich die entsprechende Malaria-Prophylaxe vorher eingenommen. Die nimmt man also, ich weiß nicht mehr wie viele Wochen vor der Abreise, um einen gewissen Wirkspiegel zu haben. Und ich hatte dann für potenzielle resistente Stämme, die es dort auch gibt, eine Notfallmedikation dabei, eine Rescue Medication. Mhm. Und das war alles soweit so gut. Dann haben wir aber Klinikbesuche gemacht. Also wir sind relativ weit rumgefahren in anderen Kliniken oder vor allen Dingen in nicht Kliniken, sondern in so kleinsten Stationen. Und ich hatte meine Medikamente, die Notfallmedikation hatte ich im Rucksack. Und der Rucksack im Bus lag oben auf dem Busdach. Und der war an dem Zielort plötzlich einfach weg. Also entweder war der geklaut worden oder er ist einfach irrtümlich abgeladen worden, macht aber nichts. So oder so hatte ich die Medikamente nicht. Und dann bekam ich Malaria. Das war natürlich richtig, richtig dumm gelaufen. Ich habe massiv aufgefiebert, also so richtig aufgefiebert. Ich hatte erkennbar Malaria und ich hatte keine Medikamente. Diesen Fehler habe ich im gesamten bisherigen Rest meines Lebens nie wieder gemacht. Ich habe wichtige Medikamente. Das sind ja eher nicht viele oder gar keine. Aber wenn ich wichtige Medikamente dabei habe, dann habe ich sie immer, immer, immer im Handgepäck.
Packen Sie Ihre Medikamente ins Handgepäck. Das ist ja ein einfacher Rat. Der steht wahrscheinlich auch dreimal im Jahr in jeder Ärztezeitschrift. Aber jetzt hast du noch mehr Tipps für uns.
Naja, also erstmal geht es um die Medikamente, die du regelmäßig einnimmst. Das ist selbstverständlich, dass du die mitnimmst oder sollte es zumindest sein und die dann bitte im Handgepäck. Dann geht es um Medikamente für Situationen, die eigentlich häufiger mal auftreten. Also wenn du Migräniker bist, dann nimmst du ja nicht täglich Migränetabletten, also in der Regel jedenfalls nicht. Aber du solltest natürlich gerüstet sein für den Fall, dass du eine Migräneattacke bekommst. Mhm. Das sollte dich nicht so überraschen, dass du dann händeringend nach einem Arzt suchen musst, der dir deine Standardmedikamente verschreiben kann, die solltest du dabei haben. Wenn du häufig Kopfschmerzen hast, dann solltest du eine Medikation dabei haben. Es gibt ganz viele Leute, die sind in jedem Urlaub überrascht, dass sie plötzlich Verstopfung haben oder Durchfall. Und das könnte man dann ja unter Umständen vorhergesehen haben. Und dann hat man eben etwas dabei, was üblicherweise zu Hause recht gut hilft.
Na klar.
Viele haben das aber eben einfach nicht dabei. Und das wundert mich dann immer und macht mich so ein bisschen fassungslos. Haben Sie schon mal Migräne gehabt? Ja, ja, ich habe alle 6 Wochen Migräne. Ich nehme zu Hause immer das und das. Und jetzt? Ja, habe ich eben nicht mit. Sollte man dabei haben, könnte man ja tun.
Das ist doch schön. Also die haben aber offensichtlich doch die richtige Einstellung nach dem Motto, wenn ich Urlaub habe, habe ich auch frei von meiner Krankheit. Erstmal rührend. Also das fände ich ja schön, wenn das so wäre.
Im Prinzip ist das rührend, aber Migräne ist ein fieser Hund, weil Migräne-Kopfschmerzen sind ziemlich, ziemlich schlimm. Also man beschreibt sie so, als wenn du einen großen Löffel Eis nimmst und den in den Mund nimmst und dann gegen den Oberkiefer drückst. Und dann kommt ja so ein Eisschmerz, ein richtig vernichtender, ganz kurzer Schmerz, aber vernichtend. Und dieser Eisschmerz, sagen Migräniker, ich bin keiner, ist mit einer Migräneattacke vergleichbar, mit dem Unterschied,
dass man bei der Migräne keinen Eisgeschmack dazu hat.
Erstens, dass du keinen Eisgeschmack dazu hast. Zweitens, dass du es auch nicht provoziert hast mit Eis. Das hätte man ja auch lassen können. Und drittens, dass der Eisschmerz also wirklich nach Sekunden wieder vorbei ist und der Migräneschmerz aber eben einfach nicht. Also stell dir Migräne wie den Eisschmerz mal einige 10.000, also von der Verlängerung her vor. Und diese Schmerzen zu haben, ist wirklich eklig. Und das ist das Fiese an der Migräne. Zu glauben, im Urlaub habe ich auch Migräne frei, ist bei vielen Leuten nicht nur nicht richtig, sondern genau umgekehrt falsch. Weil Migräne die fiese Eigenschaft hat, auf Stress zu reagieren. Also du kannst Migräne kriegen, wenn du eine richtig stressige Phase gerade hast. Dann kommt die Migräneattacke. Okay. Das Fiese ist, es kann auch kommen, wenn du gerade eben keinen Stress hast. Also die Entspannung nach Stress. Und das ist ja die klassische Urlaubssituation. Du fährst in Urlaub und jetzt ist alles ruhig und jetzt musst du dich um nichts kümmern und alles ist schön und wie auch immer. Und genau in diese Phase hinein kommt deine Migräneattacke. Und darauf sollte man vorbereitet sein. Und dass veränderte Nahrung im Urlaub eben unter Umständen die Verdauung so ein bisschen verändert, kann einen auch nicht überraschen. Und all diese Dinge, die sind so naheliegend.
Aber jetzt sag mal, wenn man jetzt nicht total mitten in einem Bergdorf in den Anden irgendwo ist, dann könnte man doch auch einfach sagen, gut, ob ich jetzt mal Durchfall oder Verstopfung kriege, klar, ich kann so eine kleine Reiseapotheke mitnehmen, aber ich kann ja auch einfach vor Ort in eine Apotheke gehen. Oder wenn ich nicht alleine reise, kann ich ja jemanden, der mit mir reist, in die Apotheke schicken. Also du reist nicht mit so einer Art dreistöckigen Werkzeugkoffer, wo dann in jeder Schublade irgendwelche Medikamente sind für dich privat, oder?
Doch, ich reise natürlich mit eben diesem dreistöckigen Werkzeugkoffer, weil ich als Arzt ja immer gefragt werde, ob ich das und das dabei habe.
Deswegen sagte ich, ob du es privat machen würdest, sozusagen.
Na, privat nicht, aber es ist ja trotzdem etwas eingeschränkt. Erstmal hast du deine Probleme grundsätzlich immer am Sonntag oder einem großen Feiertag. Dann gibt es ja viele Medikamente, die du dann eben zufällig nicht dabei hast. Ganz banale, ne? Blutdrucksenker oder ich weiß nicht was, die aber einfach rezeptpflichtig sind. Ja. Die kriegst du einfach nicht. Also du kannst in die Apotheke gehen und dann kannst du mit großen Augen gucken. Ich habe einen Arztausweis dabei, ich krieg die. Aber du kriegst sie eben nicht. Und insofern spricht schon viel dafür, sie trotzdem einfach mitgenommen zu haben. Und dann gibt's noch das Problem Betäubungsmittel. Es gibt ja Leute, die Medikamente dauerhaft einnehmen, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Dann wird's noch schwieriger, die zu kriegen am Urlaubsort. Also in der Regel kriegst du sie eben gar nicht. Beziehungsweise es ist auch schwierig, sie mitzunehmen. Also wenn du Betäubungsmittel mitnimmst im Handgepäck und es fällt auf, dann gucken die Grenzbeamten ein wenig düpiert. Insofern empfiehlt es sich in dem Fall dann nicht nur die Medikamente selber dabei zu haben, sondern auch ausdrücklich einen Arztbrief, einen Brief deines Hausarztes oder wer immer sie dir auch verschrieben hat, um zu dokumentieren, dass du dieses wirklich brauchst und sie nicht dabei hast, um sie am Urlaubsort gewinnbringend zu verkaufen. Ich hatte mal das Problem, ich nehme manchmal auch Kanülen mit.
Um sie vor Ort gewinnbringend zu verkaufen.
Genau, um sie vor Ort gewinnbringend zu verkaufen. Na, wie auch immer, jedenfalls. Manchmal ist so eine scharfe Kanüle, eine sterile scharfe Kanüle durchaus hilfreich. Und die hatte ich mit, als ich in Schottland in der Klinik gearbeitet habe. Also in der Klinik haben die auch Kanülen wohlgemerkt, ne? Auch in Schottland. Ja. Aber ich hatte sie dabei und das fiel dann beim Grenzbeamten auf und er guckte mich dann wirklich etwas reserviert an, weil er hielt mich dann für drogenabhängig. Und ich musste ihn dann mit Arztausweis und charmanten Erklärungen von meiner Drogenunabhängigkeit überzeugen. Das war eine etwas lustige Situation.
Glaube ich. Aber dennoch, klar, wenn ich jeden Tag was nehmen muss, wenn ich weiß, im Urlaub kriege ich eigentlich immer dieses oder jenes, dann nehme ich das mit. Was würdest du ansonsten uns Privatleuten empfehlen? Mit dir zu verreisen? Weil man dich dann überquatschen kann?
Entweder mit mir zu verreisen oder aber vorbereitet zu sein, jenseits der Dinge, die man sowieso braucht, auf Fieber, also Fiebersenker ist schon ganz hilfreich. Also das kann eben auch Aspirin oder so sein. Vorbereitet zu sein auf Durchfall ist definitiv sinnvoll. Das habe ich auch immer dabei. Vorbereitet sein auf Mückenstiche, also eine Salbe, die den Juckreiz ein wenig stillt, ist ganz hilfreich. Ich war mal in den USA, in New York, im Hochsommer. Es war unglaublich warm. Und was du dort als Prophylaxe brauchst, ist ein warmer Pullover. Das klingt bescheuert.
Weil es draußen 35.000 Grad sind und dann geht man in irgendeinen Laden, weil man irgendwas Nettes gesehen hat, zum Beispiel einen Pullover, meistens aber irgendwas, was es bei uns nicht gibt, an zu essen oder Technik. Und dann ist es in diesem Laden wegen Aircondition minus 45 Grad. Und wenn man sich da nicht sofort warm anzieht, hat man nach 2 Ladenbesuchen eine furchtbare Erkältung und keinen Spaß an New York.
So ist es. Diese Temperaturdifferenz, Delta 1230 Grad zwischen draußen und drinnen, die geht wirklich auf die Lunge und auf die Schleimhäute. Also es gibt, glaube ich, keine sicherere Methode, sich eine richtige Erkältung zuzulegen, als genau dieses. Man kommt sich wie ein Idiot vor. Und die anderen sitzen ja auch im T-Shirt. Aber wenn die 12 Stunden später schwer krank sind, sehen wir sie ja nicht mehr. Im T-Shirt sitzen in den gefriertrocknenden Restaurants oder Läden oder so, sitzen ja nur die, die noch gesund sind. Sich dann da im Pullover hinzusetzen, setzt ein gewisses Selbstbewusstsein voraus, hilft aber sehr, den Urlaub heile zu überstehen.
Also gut, der Pullover, ich war nun schon in New York und habe mir meine Erkältung dort redlich verdient und habe es deshalb am eigenen Leibe erfahren. Die Reiseapotheke, das ist was, wo ich denke, das war sehr naheliegend. Du hast bestimmt noch ein paar andere Tipps auf Lager, auf die man nicht so leicht kommt.
Ich werde relativ häufig angesprochen. Das ist aber normal, das finde ich auch nicht schlimm. Und wenn du ein Problem hast und da ist eben einer in deiner Nähe oder stellt sich als Arzt raus, fahrlässigerweise, dann kannst du ihn auch ansprechen, finde ich. Was aber manchmal wirklich hilfreich wäre, vor allen Dingen bei älteren Leuten, warum in drei Herrgotts Namen nimmt man nicht einen einigermaßen aktuellen Arztbrief mit, also von deinem letzten Krankenhausaufenthalt meinetwegen. Also wir reden jetzt nicht über ganz junge Leute, die haben einfach solche Arztbriefe nicht. Aber bei Älteren ist es einfach so, dass ein Arztbrief ja nicht nur beschreibt, weswegen du akut im Krankenhaus warst. Die Kollegen beschreiben ja auch die Vorgeschichte. Die beschreiben dann auch, welche Medikamente du nimmst, übersichtlich. Die beschreiben in der Vorgeschichte, welche Krankheiten du hattest, die unter Umständen relevant sein können. Die geben genau die Informationen, die ich auch im Urlaub, nicht nur im hausärztlichen Notdienst, sondern auch im Urlaub brauche, um beurteilen zu können, ob das Symptom, was du gerade beschreibst, irgendwas Schlimmes ist oder nicht.
Ich soll all das mitnehmen, was man theoretisch, wenn ich allen Aufzeichnungen zugestimmt hätte und meine Krankenkasse das gut machen würde, auch auf der elektronischen Gesundheitskarte drauf sein könnte. Also, ne? Also das, was man immer sagt, sowas sollte eigentlich irgendwo elektronisch verbucht sein, damit, wenn man irgendwo einen Notfall hat, jemand sofort sehen kann, okay, der hat einen Diabetes, der nimmt die und die Medikamente, das und das verträgt er nicht und so weiter. Und weil das alles nicht nur bei uns nicht vernünftig bisher funktioniert mit der Gesundheitskarte, sondern auch die Dinge im Ausland nicht gelesen werden können, sollte ich diese Unterlagen dabei haben. Oder? Eine schöne Zusammenfassung? Also vielleicht sollte ich das einfach zusammenschreiben auf einem Zettel mit meinem Hausarzt gemeinsam?
Ja, das wäre schon hilfreich. Ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass man im Urlaub immer an der Schwelle des Todes ist und dass man alles dabei haben sollte für jeden erkennbaren Notfall. Aber ein solcher Brief ist ja nun wirklich kein großer Aufwand. Und ein solcher Brief hat ja auch den Charme, dass man ihn einscannen und elektronisch übersetzen kann. Insofern können diese Briefe total hilfreich sein und sie liegen ja einfach vor. Beziehungsweise sie sollten vorliegen. Und ich wünsche mir das auch manchmal im hausärztlichen Notdienst, dass das Ding einfach irgendwo liegt und greifbar ist und ich dann nicht von null, also in der Steinzeit, anfangen muss mit meiner Anamnese, sondern einfach eine grobe Idee davon kriege, was dieser Patient schon durchgemacht hat. Mhm. Und im Urlaub ist es natürlich noch viel, viel wichtiger, weil alle anderen Informationen ganz weit weg sind. Ich habe übrigens auch nicht ein Kartenlesegerät für die Versichertenkarte dabei. Ich kann diese Daten also auch dort nicht auslesen. Also wohlgemerkt. Das sind aber eigentlich ganz einfache Dinge, die aber die Leute trotzdem nicht machen. Und der letzte Gedanke ist der, oder der vorletzte Gedanke, also das eine ist, und ich greife jetzt nochmal tief in die Angstkiste, das Thromboserisiko bei langen Flugreisen. Das wird sehr häufig massiv unterschätzt. Also Leute trauen sich Flugreisen zu, denen ich die Flugreisen unter Umständen nicht unbedingt zutrauen würde. Früher gab es mal eine Zeit, da musste man zu Fuß zum Flugzeug und die Treppe raufsteigen. Hat mir mal ein Chefarzt einer großen Fluggesellschaft erzählt. Das war dann noch so ein Hauch von Test, Eignungstest. Das ist ja heute auch nicht mehr der Fall. Also heute bleibst du ebenerdig und du gehst durch diese Zungen, ich weiß nicht, wie man die nennt, direkt ins Flugzeug, ohne eine Treppe, ohne eine Stufe, ohne alles. Man unterschätzt trotzdem die Belastung. Also es ist so, dass einerseits die Atmosphäre im Flugzeug so dünn ist, bewusst so dünn ist, als wärst du auf einem, ich weiß nicht, 4000er oder so, jedenfalls auf einem hohen Berg, was für den Körper durchaus belastend ist. Und das Zweite ist das lange Sitzen mit eng angewinkelten Beinen. Also jemand wie ich, 1,86 in einem Billigflieger, also ich kann zum Teil die Knie gar nicht nach vorne, sondern ich muss mich dann seitlich versetzt setzen, um überhaupt sitzen zu können. Diese Anwinkelung, wenn du zwischendurch dich gar nicht bewegst, ist nicht gut für den Blutfluss. Und insofern ist dann bei Leuten, die sowieso schon ein gewisses Risiko haben, aufgrund des Alters, aufgrund verschiedenster Faktoren, ist es schon sinnvoll, vorher mal den Arzt zu fragen, ob man nicht doch vielleicht so Thrombosestrümpfe anzieht. Sieht total blöd aus. Man fühlt sich viel älter, als man ist, aber es ist sicher.
Trägst du sie?
Nie. Aber ich denke immer wieder darüber nach, es zu tun.
Also ich habe sie getragen bei meiner letzten Interkontinentalreise. Ewige Zeiten bin ich nicht so weit gereist. Ich fand es überhaupt gar kein Problem. Also ich bin auch nicht sicher, ob sie so eng sitzen müssen, dass man Probleme damit kriegt. Vielleicht hatte ich sonst welche, die mir zu groß waren, das weiß ich nicht. Aber ich fand es sogar ehrlich gesagt ganz angenehm, obwohl ich jetzt nie unter speziell dicken Beinen gelitten hätte. Interessanterweise wollte meine Freundin, dass ich welche trage. Sie sagte, Thrombosestrümpfe wäre wichtig. Ich kaufte dann 2 Paar, ich trug dann mein Paar auch.
Und?
Ja, mir ist nichts passiert, ihr aber auch nicht. Sagen wir so, es gibt bisher in meiner Familie keine Vorgeschichten mit Thrombosen oder so. Hm. Mein Vater ist bis ins hohe Alter geflogen. Aber ich habe gedacht, hey, man kann doch klug sein, wenn einen das nicht stört, zumal man dann vielleicht nicht ganz so dicke Füße hat, wenn man ankommt. Warum nicht? So, da habe ich sozusagen mal deinen Rat schon vorab befolgt, Markus.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ich jetzt gesagt habe, ich habe noch nie welche getragen, dann ist das ehrlich. Aber kein Argument für Sie, denn Ärzte sind häufig überhaupt keine Vorbilder. Wir sagen trotzdem das Richtige, auch wenn wir es nicht tun. Aber verhalten uns unter Umständen nicht so. Was ich immerhin mache, ist im Flugzeug möglichst viel herumzugehen, was mir aber auch so gut tut, und ein bisschen rumzustehen im Gang und Leute zu stören, die durch den Gang durch wollen. Aber einen Strumpf anzuziehen ist sicherlich noch klüger. Und der letzte Hinweis, und dann höre ich auch auf mit dieser Philippika und ich komme jetzt selber wie so ein Spielverderber vor. Der letzte Hinweis ist, es schadet wirklich nicht zu gucken, in welches Land man reist. Ich kenne Leute, Pauschaltouristen, die fliegen irgendwo hin und die wissen gar nicht genau, wo das ist. Die wissen eben nur, soll warm sein. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es klug, sich vorher einmal ganz kurz zu informieren, wo man hinfliegt und welche Besonderheiten es da gibt. Und da gibt es einfach sehr gute Seiten im Internet. Eine, meine Lieblingsseite, ist die des Tropeninstituts in Hamburg. Dort kannst du dann gucken, welche Risiken gibt es, gesundheitliche Art, wie auch immer, welche Medikamente sollte man mitnehmen, beziehungsweise welche Impfungen sollte man haben. Und das Thema Impfung ist bei Reisen ein wirklich unterschätztes Thema. Also es gibt Dinge, die sollte man nicht ignorieren. Und Malaria ist eines dieser Themen. Dagegen gibt es keine Impfung. Aber Tetanusschutz oder solche Sachen, das sollte man wissen, bevor man in einige Länder fährt. Und das ist da ganz sauber aufgelistet. Da tippst du ein, was weiß denn ich, USA. Und dann kommen die vielen Warnhinweise.
Also eins auf jeden Fall sollte man, und da spreche ich vor allem mich an, mal nachholen, sich mal merken, welche Blutgruppe man hat.
Ja gut, also wir machen einen Bedside-Test. Auch wenn du sagst, du hast Blutgruppe 0, dann machen wir immer einen Bedside-Test mit dem Blut, also der Blutinfusion, um wirklich zu prüfen, dass die beiden Blutgruppen übereinstimmen und auch nicht die Blutspende dann unter Umständen falsch etikettiert oder so ist. Also bevor Blut in dich reinfließt, wird es doppelt und dreifach getestet, was sehr gut ist, weil das sollte nicht falsch sein.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.